Ja, liebe Geschwister, wollen wir noch einmal aufstehen und zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du versprochen hast, da wo wir in deinem Namen zusammen sind, mitten unter uns zu sein. Und wir bitten dich, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. Gib Gnade zum Reden und gib Gnade zum Hören. Amen. Ja, zunächst möchte ich einmal den Text im Zusammenhang lesen, dass wir dann einmal diese Gesamtschau haben und dann wollen wir, wie ich das ja eigentlich immer mache, Vers für Vers einfach ein paar Gedanken sagen. Der Herr Jesus, der auferstandene Herr Jesus, sagt zu Johannes: Und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe: Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst, und du bist tot. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht für vollkommen befunden vor meinem Gott. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Und wenn du nun nicht wachst, so werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Ja, ein direkter Brief, den der Herr Jesus an eine Gemeinde diktiert hat. Ein Diktat aus dem Himmel. Das müssen wir uns einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Diktat des auferstandenen Herrn, was wir jetzt heute hier hören dürfen und worüber wir uns Gedanken machen dürfen. Sardes, ist hier auch ein Pointer dran? Ja. Da liegt Sardes. Hier sind ja die sieben Gemeinden der Sendschreiben drauf, in der Reihenfolge Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Das Interessante ist, all diese Namen haben, also erst einmal sind alles real existierende Gemeinden gewesen und die Namen selbst sind in jedem Fall Programm. Sardes, die heutige Stadt Sard, also das klingt auch noch ein bisschen mit an, lag auf einem natürlichen Burghügel. Mal sehen, ob wir jetzt hier da weiterkommen. Das ist sträubig. Andreas, du sitzt, glaube ich, genau in der Schusslinie. Vielleicht. Ja, so ist es, wenn die Verbindung nicht stimmt, ne? Da braucht nur eine Kleinigkeit dazwischen zu sein, schon haut die Kommunikation nicht mehr hin, bei der modernsten Technik. Und genauso ist es ja auch im Glaubensleben. So, jetzt geht's. Hier sehen wir also diesen Burghügel, ein natürlicher Burghügel, ungefähr 450 Meter über dem Tal. Und er schien, ich betone das, das merkt ihr, er schien uneinnehmbar. erstmal ein so paar Dinge zur Stadt. In Sardes, das in der Umgebung, wurde also ganz intensive Schafzucht betrieben und die geerntete Wolle oder ja, sagt man da ernten, das wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber die Wolle, die man von den Schafen dann gewonnen hat, die wurde natürlich verarbeitet und hinterher auch gefärbt und gebleicht und gefärbt und so. Und darauf nimmt ja das Sendschreiben auch Bezug, auf diese weißen Kleider dann. Da kommen wir nachher noch drauf. Das hat also, wir merken, wie die Sendschreiben immer die örtlichen Gegebenheiten ganz konkret aufgreifen. Dann gab es in Sardes in der Nähe, da ein Fluss, der Hermos, der Gold geführt haben soll, wo also die Schatzsucher tätig waren und nicht nur tätig, sondern auch fündig waren und die dann also solche schicken Dinger, das ist jetzt nicht von Sardes, aber ich habe das mal dazu genommen, also die Goldschmiedekunst, Edelsteinverarbeitung war in Sardes eine bekannte Sache. Berühmte Bürger aus dieser Zeit, ein König genannt oder der hieß Krösus, das ist ein Name, den wir heute auch manchmal verwenden in abfälliger Weise, der ist reich wie Krösus, sagt man manchmal. Ne? Also dieser Krösus, das ist dieser nette Herr hier, der hat als erster lydische Münzen aus reinem Gold fertigen lassen und er hat damit das Handeln wesentlich vereinfacht. Er hat also den lydischen Starter eingeführt und wir sehen die Symbolik auf diesen Münzen. Da ist hier das soll ein Stier sein und das wahrscheinlich kein Bär, sondern Löwe, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ganz ähnlich wie die Börse, ne? Wo der Stier und der Bär ist. Hier ist auch ein Bär oder ein Ochse ist hier und ein Löwe. Dann gab es auch noch einen anderen, den wir als lieben Bruder im Herrn bezeichnen könnten. Das war Melito von Sardes, ein christlicher Schriftsteller und Bischof. Und er schrieb den allerersten Kommentar zur Offenbarung. Erstaunlich, ne? Also die Schreiben waren gerade raus bekannt und da wurden auch schon von Brüdern wurden Kommentare geschrieben, also Erklärungen. Was heißt das für uns? Das ist ja nichts weiter, als was wir auch immer versuchen predigen, ist nichts weiter, als versuchen zu erklären, was da steht. Nicht eigene Gedanken, sondern versuchen, das gelingt manchmal mehr und manchmal weniger, versuchen den Gedankengang des Textes aufzunehmen. Nicht meine Gedanken hineinzulesen, sondern zu gucken, wo ist denn der Faden im Text? Und das hat also auch dieser Melito von Sardes als ziemlich einer der ersten versucht und getan. Dann einige Gebäude, die in Sardes teilweise restauriert wurden. Hier sehen wir ein Stück der Synagoge aus Sardes. Man muss sagen, dass die jüdische Gemeinschaft in Sardes keinen großen Einfluss hatte. Hier sehen wir das wieder aufgebaute Gymnasium, also auch so etwas gab es in Sardes schon. Nur mal, dass wir das Umfeld so ein bisschen sehen. In Sardes gab es einen intensiven Kaiserkult. Das hing damit zusammen, Sardes wurde von einem schweren Erdbeben heimgesucht im 17. nach Christus, von einem schweren Erdbeben heimgesucht und der ganze Bezirk war verwüstet. Und dann erließ Kaiser Tiberius der Stadt für 5 Jahre alle Steuern. Sie brauchten also nach Rom keine Steuern bezahlen. Und er schenkte darüber hinaus ihnen, das muss ich mal gucken, so eine großen Zahlen lese ich sonst gar nicht im Zusammenhang mit Geld, 10 Millionen Sesterzen zum Wiederaufbau. Das schenkte er aus seiner Portokasse, der Stadt Sardes. Und dafür waren die so dankbar, dass sie gleich eine neue Religion für ihn da etabliert haben. Sardes das ist ein Tempel, und zwar der Tempel der Kybele oder der Artemis, der hier teilweise aufgemalt ist. Dieser hier, diese Geschichten. Die Stadt Sardes, das habe ich irgendwie eine Folie übersprungen, hier ist aber nicht so schlimm. Die Umgebung, in der die Christen lebten, sehen wir hier nochmal so zusammengestellt. Man könnte kurz sagen, Sardes war geprägt von Reichtum, von Stolz, von Ausschweifungen, religiös geprägter Natur. Und die Religion war dominierend. Diese ausschweifende Religion übte ganz viel Druck auch aus. Und die Christen hatten sich in dieser Umgebung zu bewähren. Sie lebten also in einer in vieler Hinsicht christusfeindlichen Umwelt. Das Evangelium von Paulus, ungefähr im Herbst 52 bis zum Frühling 55, war Paulus in Sardes. Von Ephesus aus ist er da, hat er in Sardes auch wohl gewirkt und hat eine gesunde Lehre dort etabliert. Und innerhalb einer Generation, und das ist jetzt das ganz Spezielle an Sardes, innerhalb einer einzigen Generation erfolgte ein tragischer Niedergang. Wie Laodicea erhält Sardes als Gemeinde kein einziges Lob. Alle anderen Gemeinden erhalten neben Kritik auch ein Lob. Historisch, prophetisch gesehen, die Sendschreiben, ich hatte das ja in der ersten Stunde mal so ein bisschen ausführlicher dargelegt, beschreibt Sardes die Zustände der Kirche der Reformation. Da kommen wir auch noch darauf zurück. Manche falsche Lehre der katholischen Kirche wurde korrigiert, war also Gutes da, aber die Kirche der Reformation blieb Staatskirche mit allem Wehe, was auch damit zusammenhängt. In der Folge der Staatskirchenschaft waren viele Karteileichen da, ich sage das mal so, viele tote Mitglieder, äußerlich große Anzahl an Mitgliedern, aber wenig geistiges Leben. So viel zur Einleitung. Vers 1, und dem Engel der Versammlung, also wenn ich manchmal Versammlung oder Engel, das liegt an zwei unterschiedlichen Übersetzungen, die ich beide gleichermaßen verwende. Und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Der Engel der Versammlung in Sardes. Sardes heißt das Wort, der Name heißt diejenigen, die entkommen. Diejenigen, die entkommen. Wer könnte hier gemeint sein? Wenn man die prophetisch-historische Auslegungsmethode zugrunde legt, wären es die, die der katholischen Kirche entkommen sind. Also dann wäre es eigentlich die ganze Gemeinde Sardes. Diejenigen, die entkommen der katholischen Kirche. Es kann aber auch sein, dass gemeint ist, dass die, die dem Abfall, ich sagte, innerhalb einer Generation hat Sardes also viele Stufen bergab gemacht, die diesem Abfall entkommen sind, die da nicht mitgemacht haben, dann wäre es eine Gruppe, die auch später von dieser Gemeinde noch erwähnt wird. Also ich tendiere selber zur zweiten Version, also dass es innerhalb der Gemeinde noch einige wenige gab, also die da entkommen sind dem allgemeinen Trend. Dann ist von den sieben Geistern Gottes und den sieben Sternen die Rede. Die sieben Geister Gottes sind der Heilige Geist und die Fülle seiner Kraft. Und die sieben Sterne, kennzeichnen ja die Gemeinden. Die sieben Sterne symbolisieren die reale, manchmal sehr traurige Situation in den Gemeinden. Und das wird hier so gesagt, der hat beides in seiner Hand. Das erinnert so, wie als wenn er in einer Hand die sieben Geister Gottes hat und in der anderen die sieben Sterne und jetzt abwägt. Deshalb habe ich hier so eine Waage mal mit reingenommen. Er wägt ab. Der Herr vergleicht den Zustand der Gemeinde mit seinen eigenen Möglichkeiten. Und das ist das Gute jetzt. Was auch immer der gegenwärtige Mangel in einer Gemeinde ist, in ihm ist immer genug Kraft zu helfen. In ihm ist immer genug Reserve, um dem Mangel abzuhelfen. Das Ziel muss daher immer sein, nahe bei Jesus zu sein. Ich kenne deine Werke, heißt der Text weiter, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Das ist mehr als eine Rüge. Das ist eigentlich eine Verurteilung. Du bist tot in der Gegenwart. Du bist tot. Es war überwiegend kein geistliches Leben mehr in dieser Gemeinde. Der Tod hatte um sich gegriffen wie eine Epidemie. Da fiel mir dieses Gleichnis vom Herrn Jesus ein, als dass er in Matthäus 13 sagt, das Reich der Himmel gleicht einem Teig, den eine Frau nahm und Sauerteig darunter mengte und so lange durchmischte, bis alles durchsäuert war. Und Sauerteig ist in der Bibel nach meinem Verständnis immer ein Bild für Negatives, für Sünde. Der Sauerteig der Lehre der Pharisäer, erwähnte Herr Jesus, und Sauerteig wird auch als Sünde bezeichnet, als etwas, was wie ein Krebs um sich frisst. Und hier hatte jemand diesem Sauerteig, der hatte um sich gegriffen und hatte die Gemeinde durchsäuert. Und der Name, von dem hier steht, du hast den Namen, dass du lebst. Hast den Namen, dass du lebst. Der Name steht hier für den Ruf, den jemand hat. Man sagt von dir, könnte man auch sagen. Man denkt, du lebst. Ja, das meint es. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und das Wort Leben meint hier mehr als nur zappeln können. Ja, das meint mehr als nur dieses Biologische, nicht das Wort Bio, sondern hier steht Zao, was im Wort Zoo uns heute noch begegnet. Und damit meint die Bibel echtes Leben, intakte, liebevolle Gemeinschaft. In dieser Verbindung hier die liebevolle und intakte Gemeinschaft mit Gott. Die Gemeinde hatte also einen guten Ruf, eine heilige Gemeinschaft zu sein, und dieser Ruf war zu Unrecht. Dieser Ruf traf nicht zu. Es gab in der Gemeinde fromme Schauspielerei, fromme Masken. Man konnte seine Rolle perfekt spielen. Man wusste, wann man was zu sagen hatte. Man wusste, wann man wie zu gucken hatte und konnte perfekt diese Rolle nach außen so spielen. Und der Herr Jesus demaskiert hier das und sagt, du hast den Namen, dass du lebst. Alle staunen über dich, wie gut bei euch alles funktioniert. Aber du bist tot. Es gibt, der Herr Jesus sagt, ihr sollt nicht sein wie die Heuchler. Das sagt er in Matthäus 6. Und das Wort Heuchler, das ist das Wort für Schauspieler. Wir sollen keine Schauspieler sein. Wir sollen echt sein. Und der Herr Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Aus einer lebendigen, pulsierenden Gemeinde wurde eine Körperschaft von mehrheitlich toten Bekennern. Das ist Sardes. Man begnügte sich inzwischen mit der Form, aber hinter der Fassade war kein geistliches Leben mehr. Der Tod regierte in Sardes, die Gemeinde hatte keine Gemeinschaft mehr mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus. Der Heilige Geist hatte sich überwiegend zurückgezogen und jetzt regierte menschliches Kalkül, menschliche Klugheit und menschliche Logik. Das müssen wir so machen, dass welche kommen. Und dann machen wir das so. Das ist alles klug und gut gemeint. Aber nur einer kann Gemeinde bauen, das ist der Herr. Und dann kann man auch solche Dinge vielleicht verwenden. Aber diese Dinge sind es nicht, sondern nur der Herr. Nur er kann echtes Leben schenken. Gott hasst alle fromme Schauspielerei und er sieht hinter unsere Masken. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht für vollkommen befunden vor meinem Gott. Hier sind zwei Anweisungen. Die erste Anweisung: sei wachsam oder wach auf. Wer wach ist, nimmt seine Umgebung wahr. Der kann bei Bedarf auf bestimmte äußere Gegebenheiten reagieren. Wer hingegen fest schläft, einen guten Schlaf hat, der bemerkt das natürlich alles nicht. Da kann einer die Stereoanlage aufdrehen, da können Räuber kommen und können die Möbel alle raustragen und derjenige schnarcht seinen seligen Traum vor sich hin und merkt alles nicht. Wer wach ist, kann anderen, die in Not sind, helfen. Auch das merkt ein Schläfer nicht. Der merkt nicht, wenn neben ihm jemand verhungert. Er selbst schläft ja. Die zweite Anweisung: stärke das Übrige, das sterben will. Es waren also in der Gemeinde in Sardes doch noch nicht alle tot. Stärke das Übrige. Allerdings schon mit dem Zusatz, das sterben will. Da lebt noch was, aber wie lange noch? Der letzte Lebensfunke war offenbar kurz davor zu verlöschen. Was ist das Sterben? Beim Menschen ist es das, wenn der Geist oder die Seele den Körper verlässt. Das bezeichnen wir als Sterben. Bei einer Gemeinde ist es die Entsprechung, wenn der Heilige Geist die Gemeinde verlässt. Dann existiert die Gemeinde noch weiter, wie der Körper ist ja auch noch da, der wird ja dann beerdigt, der ist ja noch da. Den kann man noch sehen, den kann man noch anfassen, den kann man noch waschen, der wird noch eingekleidet, dieser Körper ist noch da, der ist noch zu sehen, der sieht noch genauso aus wie vorher, nur er atmet nicht mehr. Wann verlässt der Heilige Geist die Gemeinde? Epheser 4, Vers 3, da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist, also da werden wir ermahnt, passt auf, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und in Thessalonicher steht, den Geist löscht nicht aus. Das ist noch schlimmer als betrüben. Also knipst ihn nicht ab, knipst ihn nicht aus. Wenn wir keine Zeit mehr haben für Bibelstudium, für Gebet, dann dämpfen wir den Heiligen Geist. Dann verhungert er allmählich in uns. Wenn wir dem Gelesenen und Gehörten und dem, was wir als richtig erkannt haben, nicht folgen, nicht gehorsam sind, auch dann betrüben wir und dämpfen wir ihn. Wenn wir Dinge erkennen, aber für uns selber immer eine Erklärung haben, warum es bei uns nicht so zutrifft, auch das ist so ein Hintertürchen. Wenn die Liebe und die Furcht des Herrn bei uns nachlässt. Man spricht heute nicht mehr gerne darüber, dass wir den Herrn fürchten sollen. Aber genau das sagt der Herr Jesus, das steht nicht nur im Alten Testament. Er sagt, ich will euch sagen, wen ihr fürchten sollt. Den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Wer ist denn das? Das ist nicht der Satan. Das ist der Herr Jesus selbst. Er ist der Richter. Ihn sollen wir fürchten. Und ich möchte auch nicht immer gleich das Wort Ehrfurcht. So, das ist ja wie so eine kleine Abschwächung. Natürlich gehört Ehrfurcht auch dazu. Aber wir sollten uns mal dem Gedanken stellen, fürchte ich Gott überhaupt noch? Er ist derjenige, der über meinem Leben einmal das Urteil sprechen wird, der mein Retter oder mein Richter ist. Mit dem gehe ich nicht so um, so wie mit meinem letzten Kumpel. Die Furcht des Herrn, in der Schrift steht nicht die Ehrfurcht, das steht, dieses Wort gibt es auch, aber das gehört auch dazu, das will ich überhaupt nicht schlecht machen. Ich will nur das andere auch einmal stehen lassen, die Furcht des Herrn. Und der Heilige Geist ist ein sehr vornehmer Gast. Wenn er bemerkt, dass anderes für uns wichtiger wird, dann drängt er sich nicht auf. Er stellt nicht schnell den Fuß in die Tür. Das macht Satan. Der Heilige Geist zieht sich dann zurück. Wenn er merkt, wir bitten ihn nicht, dass er kommt. Wenn er merkt, wir legen auf ihn gar nicht so einen großen Wert, dann geht er zurück. Was braucht eine Gemeinde zum Leben? Was braucht eine Gemeinde zum Leben? Im Alten Testament, im 4. Buch Mose, da haben wir einen Bericht, dass die Gemeinde Israel von feurigen Schlangen gebissen wurde. Und die, die gebissen wurden, die starben. Und dann bekommt Mose den Befehl von Gott, er soll eine Schlange, eine kupferne Schlange machen und auf einen Stab. Und wer gebissen ist und diese Schlange ansieht, der wird leben. Und das machte Mose auch. Und alle, die das taten, die brauchten nicht sterben. Die drangen durch zum Leben. Und so steht es im Hebräerbrief, den habe ich hier noch nicht drauf, dass wir hinschauen sollen auf Jesus. Wir können gar nicht hoch genug einstufen, wie wertvoll und wichtig das für unser Glaubensleben ist. Ihn betrachten, auch in der persönlichen Andacht, sich einfach mal mit ihm zu beschäftigen, mit seinem Wesen. Nicht gleich mit dem, was er für mich getan hat, das auch, aber mit ihm selbst, hinschauend auf Jesus. So wie die Israeliten auf diese Schlange schauen sollten. Mit dieser Schlange vergleicht sich der Herr Jesus ausdrücklich. So wie Mose die Schlange erhöht hat, so wird der Sohn des Menschen erhöht werden. Also der Herr Jesus stellt ja selbst einen direkten Vergleich auch her. Eine Gemeinde brauchte gute Nahrung. Das steht jetzt hier. Und seid wie die neugeborenen Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie wächst zur Errettung. Wir brauchen gute Nahrung. Und die Schrift selbst ist die gute Nahrung. Wir müssen, darum schreibt Paulus auch, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lest daraus, lest darin, lest hier im Gottesdienst daraus vor, lest zu Hause, lest jeden Tag darin. So wie eine Kaffeemaschine, wenn unsere Gedanken durch das Wort Gottes geprägt werden, dann wird aus Wasser wohlschmeckender Kaffee oder Tee oder wie auch immer. Und so will der Herr durch sein Wort unsere Gedanken verändern. Er will uns prägen. Und wenn wir dann Dinge erkannt haben, dann fordert er natürlich auch den Gehorsam. Es nützt uns nichts, dass wir alles wissen. Es nützt uns nichts dreist, wenn wir die ganze Bibel auswendig könnten. Ach, wie gerne könnte ich das. Ich weiß immer nicht, wo es steht. Ich weiß immer, wie das Wort heißt, aber ich weiß fast nie, wo es steht. Ist für mich ganz schlimm. Ich kann es nicht ändern. Aber dreist, wenn ich alles wüsste und es nicht umsetzen würde, würde mir die ganze Bibel auswendig gewusst, vorwärts und rückwärts, nichts nützen. Ich muss es anwenden in meinem Leben. Ich muss die 100, die 500-Euro-Scheine umwechseln in Cent und in Euros-Stücke und muss mein Leben damit gestalten. Und daran hakt es oft. Das ist uns schwer. Das können wir oft nicht. Das sage ich mir genauso wie euch. So hatte denn die ganze Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samarien hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn. Hier haben wir wieder diese Furcht des Herrn. Und mehrte sich durch den Trost oder Ermahnung oder auch Beistand des Heiligen Geistes. Also Frieden in der Furcht des Herrn wandeln und Trost des Heiligen Geistes. Das braucht eine Gemeinde zum Leben. Gute Nahrung und Anwendung, gute Verdauung und guter Umsetzmechanismus in Muskeln und in Gehorsam. Denn ich habe deine Werke nicht für vollkommen befunden vor meinem Gott. Die Werke waren zwar angefangen, aber sie waren nicht zu Ende geführt. Die Reformation von Martin Luther war ganz richtig, aber sie ging nicht weit genug. Ich sage nur ein einziges Beispiel. Staatskirche hatte ich schon gesagt, dass es im Grunde Staatskirche blieb, aber Kindertaufe. Es gibt keine biblische Begründung für Kindertaufe. Ich kann nicht einen Säugling nehmen, ihn mit Wasser bespritzen und hinterher sagen, das ist jetzt ein Christ. Das stimmt einfach nicht. Da steht kein Wort von in der Schrift. Wenn auch viele Werke da sind, soziale, mitmenschliche, aber kein lebensverändernder, rettender Glaube da ist, dann sind die Werke insgesamt nicht vollkommen. Das reicht nicht aus. Wenn ich 1000 Waisenhäuser baue und Tafeln für Ernährung von Arbeitslosen mache, das ist alles gut und schön. Aber es reicht alleine nicht aus. Halbfertige Festungen helfen einer belagerten Stadt nicht ebenso wenig wie Festungen mit einer schlafenden Wache. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Auch halbe Brücken sind völlig nutzlos. Dann nutzt alles andere nichts, dann ist das alles wie Stroh und wie Holz und verbrennt am Tag der Prüfung im Urteil Jesu. Wenn unsere Werke Bestand haben sollen, dann müssen sie vollkommen vor dem Herrn sein. Und dass es hier heißt, denn ich habe deine Werke nicht für vollkommen befunden vor meinem Gott. Befunden, das zeigt darauf hin, da hat der Herr gesucht. Er hat unser Leben durchforstet. Er hat unsere Gemeinde durchforstet. Er hat mein Leben durchforstet und hat gesucht nach brauchbaren Dingen für ihn. Und er hat in Sardes dann nichts gefunden. Er hat gesucht. Und er hat nichts gefunden. Es ist nicht so, dass er gar nicht geguckt hätte und da war doch so viel. Er hat gesucht und hat nicht gefunden. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tu Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Erinnere dich an dieses, was du gehört hast, wie du empfangen hast. Gedenke nun, wie du empfangen hast, wie du empfangen und gehört hast. Die Grundsätze von Martin Luther, die Grundsätze der Reformation, wunderbar. Allein die Schrift, allein durch Glauben, allein durch Gnade, allein durch Christus. Das waren die Grundsätze der Reformation. Was Besseres gibt es gar nicht. Insofern war die Reformation total gut. Und hier meint jetzt der Gedanke, gedenke nun, wie du empfangen hast, das meint mehr als nur, was du empfangen hast. Was ich empfangen habe, ist das, was ich eben gesagt habe. Allein die Schrift, allein durch Glauben, allein durch Gnade, allein Christus. Aber auch wie du empfangen hast, das heißt, mit welcher inneren Haltung, mit welcher Bereitschaft es zu tun, wie habe ich gehört, wie habe ich empfangen, was ist auch wichtig, aber wie ist auch wichtig. Mit welcher Entschlossenheit gehorsam zu sein. Ich habe hier einen alten Radioempfänger, ich komme ja mal aus dieser Branche und das waren damals zu meiner Zeit schon ganz alte Kisten, aber der sah so schön aus, deshalb habe ich da ein Bild mal reingenommen. Ein Radioempfänger, was für Qualitäten muss er denn haben? Ein ganz wichtiges Kriterium ist die Empfindlichkeit der Eingangsstufe, der UKW-Stufe oder der Empfängerstufe überhaupt. Ein zweites Kriterium ist die Trennschärfe. Wie weit kann er die Frequenzen denn dehnen und kann ganz klar trennen? Und ein drittes Kriterium ist die Frequenzstabilität. Eiert das Ding immer so hin und her, dann ist der Sender mal wieder weg und dann ist er wieder mal da und dann höre ich wieder und das Entscheidende habe ich gerade nicht gehört. All das ist in der Technik wichtig. Und all das ist auch bei uns wichtig. Wie haben wir denn empfangen? Und dann gibt es auch noch äußere Bedingungen. Deshalb habe ich da diese Antenne hingemacht. Es gibt atmosphärische Störungen. Da kann der beste Empfänger nachher nicht mehr. Es gibt atmosphärische Störungen. Die Frage, mit welcher Feldstärke sendet denn überhaupt so ein Sender? Welche Feldstärke kommt denn überhaupt an? Und welche Entfernung? Da gibt es also ganz viele äußere Bedingungen. Und je besser der Empfänger, und das ist jetzt wieder das Gute, je besser der Empfänger, desto unabhängiger von den äußeren Bedingungen. Nicht ganz unabhängig, aber das Band kann so ein bisschen länger werden. Also mit einem guten Empfänger kann ich natürlich viel weiter noch eine Sendestation empfangen, als mit einem selbstgebauten Detektor, wo ich gerade den Ortssender mit empfangen kann. Ne? Also wie ist unser Empfänger? Wie du empfangen und gehört hast, wenn das bei uns nicht mehr so richtig klappt mit dem Empfangen und mit dem Hören, vielleicht hat ja da auch jemand am Knopf gedreht. Kann das sein, dass da irgendjemand mal ein bisschen dran dreht? So? Dann wird natürlich der Ton immer schlechter. Oder bist du überhaupt noch auf den richtigen Sender eingestellt? Vielleicht hat ja jemand nicht nur am Hörknopf gedreht, also am Lautstärkeknopf, sondern sogar am Senderknopf. Du bist schon auf einem ganz anderen Sender und der erzählt dir da Dinge und du hörst immer noch artig zu und versuchst und gehst völlig falsche Wege. Wie du empfangen und gehört hast, erinnert an beides, an die empfangenen Segnungen und an die dadurch ausgelöste Frucht und Freude in deinem Leben, an den freudigen Willen, das Gehörte und Verstandene umzusetzen. Und dann heißt es, und bewahre es, was du gehört hast, und tue Buße. Allein die Schrift, allein durch Glauben, allein durch Gnade, allein Christus. Die Grundsätze der Reformation wollen wir uns ganz tief ins Herz schreiben. Suche wieder nach dieser Haltung, nach dieser inneren Einstellung und bewahre sie und speichere sie fest in dir ab. Und dann rufe das Empfangene und Gehörte immer wieder neu ins Gedächtnis und denke betend darüber nach. Richte dann dein Leben neu daran aus. Wir können jeden Tag neu anfangen. Ich brauche nicht über die letzten 5 Tage jammern, die sind vorbei. Aber entscheide ich mich heute richtig? Ich habe heute die Chance, auch wenn ich 5 Jahre lang falsch gelegen habe, ich kann heute sagen, Herr, ich will jetzt diesen Weg gehen. Und dann weißt du, wie bei einem Navi, wo man immer zu falsch fährt und das bietet immer wieder neue Möglichkeiten an zum eigentlichen Ziel. Genauso am Ball bleiben. Konservativ sein. Konservativ heißt ja eigentlich bewahrend. Daher kommt ja unser Wort Konserven. Konservativ sein ist nichts Schlechtes. Das wird heute eigentlich von vielen dieses Wort als negativ empfunden, als Gegensatz zu fortschrittlich und up-to-date, konservativ. Aber konservativ heißt bewahrend. Bewahret euren Glauben, lasst ihn nicht verderben, lasst ihn nicht verfaulen, lasst ihn nicht verrotten und verschimmeln. Macht ihn haltbar. Wenn du nun nicht wachst, wenn du nun nicht aufwachst. Sardes, ich sagte es am Anfang, war auf einem 450 Meter hohen Hügel, Burghügel gebaut. Und der schien uneinnehmbar. Und die Gemeinde dünkte sich auch, ganz sicher. Die Stadt, die so sicher aussah, Sardes wie eine Festung, die war nicht auf einem Felsen gebaut, sondern dieser Burghügel bestand aus, weiß es jemand von euch, aus Lehm. Und die Stadt, die sich auf ihre Stärke verließ und deshalb nicht wachsam war, die hatten also ihre Wachen, die konnten also immer während der Dienstzeit fest schlafen. Und deshalb wurde Sardes mehrfach eingenommen von Feinden. Sie haben sich auf ihren Berg verlassen, der aber kein Felsen war. Und dann haben sie gedacht, brauchen wir auch keine Wachen, sondern... Und ein Archäologe, Ramsey, der hat geschrieben, der Berg war bloß gepresster Lehm, auf den man sich nie verlassen konnte. Weder dem Regen noch dem Spaten hielt er lange stand. Er war eine bloße Fassade ohne Festigkeit, eine Verheißung ohne Erfüllung, und er täuschte die Stadtbewohner, die es nicht für nötig hielten, wachsam zu sein. Daher wurde die Stadt zweimal durch eigene Nachlässigkeit erobert. Der persische Großkönig Kyros, der biblische Kores, nahm die Stadt im Jahre 549 ein, indem er einen Elitetrupp von Kletterern entsandte, die unbewachten Berge zu bezwingen. So fiel die Stadt und wurde geplündert. Sardes wurde aber daraus nicht klug und im Jahre 334 vor Christus, also ungefähr 200 Jahre später, eroberte Alexander der Große die Stadt von Neuem und etwas später fiel sie dem Seleukiden Antiochos in die Hände, nochmal 100 Jahre später. Die Selbstsicherheit der Bewohner machte die Stadt zur sicheren Beute eines jeden entschlossenen Angreifers. Also man musste nur genug Energie als Angreifer haben, dann konnte man Sardes einnehmen. Und das Sendschreiben bezieht sich auf diese Vergangenheit der Stadt und darum sagt sie jetzt zu der Gemeinde, wenn du nicht wachst, dann ergeht es dir genau, wie der Stadt es schon dreimal ergangen ist. Wenn ihr nicht wacht, ihr gründet euch auf einer falschen Sicherheit, ihr seid nicht auf dem Felsen des Christus gebaut. Denn der Herr Jesus sagte Matthäus, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf einen Felsen baute. Sardes war auf einem Burghügel erbaut, das sah von Weitem tatsächlich so aus wie auf einem Felsen gebaut, war aber ein furchtbarer Irrtum. Auch die Gemeinde stand nicht mehr auf dem Felsenfundament des Wortes Jesu, sondern auf dem Fundament eines Sandhügels ihrer eigenen Lehren und Gedanken. Sie hatten auf Sand gebaut. Wenn die Heiligen nicht erwachen würden, dann würde sich in der Gemeinde in geistlicher Hinsicht genau das wiederholen, was in der Geschichte der Stadt schon geschehen war. Die mangelnde Wachsamkeit und die Trägheit würde die Gemeinde ruinieren. Wenn du nun nicht wachst, oder man könnte auch sagen, wenn du nicht vom Schlaf aufwachst, aus Schlaf wird irgendwann tot. Wenn man nicht wach wird, stirbt man irgendwann. Man muss irgendwann wach werden. Wenn man nicht wach wird, dann geht Schlaf übergangslos in den Tod über. Die Bibel fordert uns immer wieder dazu auf, wach und nüchtern zu sein. Das heißt, im Vollbesitz unseres Bewusstseins, geistig aktiv zu sein. Wachsam sein ist ein grundlegendes biblisches Prinzip. Wir sollen nicht berauscht sein, nicht im Trancezustand, nicht in der Wahrnehmung getrübt. Deshalb lehne ich auch alle psychologischen Dinge, die mit Trance arbeiten, Hypnose und sowas. Da nehmen Mächte von uns oder auf uns Einfluss, denen wir dann wehrlos ausgeliefert sind. Die Bibel spricht von Wachsein. Wachsamkeit kann Leben retten. Petrus schreibt einmal, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Löwe, geht umher wie ein brüllender Löwe, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ein Dompteur, das ist hier ein Dompteur, dieser nette Herr heißt, habe ich den Namen auch irgendwo, habe ich ihn nicht. Den Namen habe ich hier leider nicht aufgeschrieben. Der sagte, man müsste am liebsten hinten auch noch Augen haben, wenn man mit Löwen umgeht, also vorne und hinten. Im Jahr 2009 im Hamburger Tierpark Hagenbeck passierte Folgendes. Dieser nette Herr sagte, er hätte zwar vor Mäusen Angst, ein bisschen vor Mäusen, aber vor Tigern hätte er keine Angst. Und er hat diese Gefahr deshalb unterschätzt. Und diese Gefahr hat ihn dann eingeholt. Stundenlang kämpften Ärzte um den 28-Jährigen, damals war er 28, 2009, um ihn überhaupt noch am Leben zu erhalten. Während einer Vorstellung vor 170 entsetzten Gästen, die gerade auch nebenbei zu Abend aßen, ereignete sich bei einer Show im Tierpark Hagenbeck, dass einer dieser Tiger, ein bengalischer Tiger, auf den Dompteur sich stürzte und daraufhin auch die anderen Tiger. Und sie zerbissen ihm den Oberkörper, den Kopf und die Hand des jungen Mannes. Die Mitarbeiter der Schau versuchten, das Blutbad mit Wasserstrahlen und Feuerlöschern zu beenden. Zwei Ärzte aus dem Publikum, die leisteten erste Hilfe und sorgten dafür, dass er nicht schon im Tierpark verblutete. Vor Mäusen hatte er Angst, aber vor Tigern nicht. Manchmal denken wir in geistlicher Hinsicht auch ähnlich. Wenn du nun nicht aufwachst, so werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das ist hier ein Bankgebäude in Paris und am 30. März 2010 schafften es in einer Pariser Bank, ob es die war, weiß ich nicht, Einbrecher in einen Tresorraum einzubrechen und die haben vom Keller aus die Schließfächer von 200 Kunden geleert. Dann kam der Wächter dazu, der hatte das bemerkt, der wurde überwältigt, gefesselt, der konnte sich am nächsten Morgen dann befreien. Und mit allem, die Bank war rundum gesichert, aber vom Keller her nicht, von unten her nicht. Und das haben die Burschen gewusst und haben von unten in aller Seelenruhe einen Zugang sich geschafft, und sind von unten praktisch in den Keller gegangen. So wie man sagt, über uns ist noch eine Kellerwohnung frei. Ne? So sind die von ganz unten gekommen. So nützt halbherzige Wachsamkeit eben nichts. Die Bank war elektronisch gesichert und pipapo und zig Schleusen und Kameras und alles Mögliche. Aber all das nützte nichts, weil eine Stelle ungeschützt war. Der Herr Jesus sagt, siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Du wirst nicht wissen, in diese Bezeichnung, du wirst nicht wissen, das ist die stärkste Form der Verneinung, die es im Griechischen gibt. Das heißt etwa, keineswegs, auf gar keinen Fall wirst du das wissen, wann ich komme. Du wirst es auch nicht rauskriegen. Das bezieht sich hier nicht auf die Wiederkunft Christi zur Gemeinde oder zur Welt, sondern hier ist von einem unerwarteten Gericht über die unbußfertige Gemeinde die Rede. Wie Petrus sagt, das Gericht fängt an beim Haus Gottes. Und Paulus schreibt, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag nicht wie ein Dieb ergreife. Na, könnt ihr noch zuhören? Vers 4. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Einige wenige Namen in Sardes. Einige wenige. Nur noch eine Minderheit in der Gemeinde. Die Gemeinde als Ganzes bekommt kein Lob, aber wir haben hier Lob für Einzelne. Und sogar in Sardes gab es solche, die das Lob des Herrn bekommen, auf denen das Auge des Herrn mit Wohlgefallen ruht. Der Herr zählt nicht anonyme Mitglieder. Er sieht den Einzelnen, er sieht dich, er sieht dein Leben, er sieht in dein Herz hinein, er sieht, wie du es meinst. Er kennt die Namen all derer, die ihm treu sind, in jeder Gemeinde, in jeder Kirche. Und insofern gibt es auch in Sardes, das heißt auch in der evangelischen Kirche, gibt es wirkliche Gläubige. Aber die Gesamtlehre, die kritisiert der Herr. Und die Mehrheit ist Mitglied und geht nicht mehr hin und nennt sich Christ und denkt gar nicht dran, so zu leben. Aber es gibt auch in Sardes wirkliche Christen. Und so gibt es in jeder Gruppierung, glaube ich, Menschen, die den Herrn Jesus ganz nahe sind. Und diese wenigen haben ihre Kleider nicht besudelt. Besudeln bedeutet beschmutzen oder verunreinigen oder auch, und jetzt kommen wir zur Schafzucht und zur Färberei in Sardes, oder auch färben. Das kann alles damit gemeint sein. Die Kleider beziehen sich auf den Wandel für unser Leben. Besudelte Kleider bedeuten also erstens, beschmutzte Kleider, sich leichtfertig oder absichtlich mit Sünde beschmutzen, Sünde zu dulden oder auch mit Sünde zu spielen. Das meint nicht, wenn jemand wirklich fällt und es hinterher bereut. Nicht, wenn einer wirklich stolpert und in Sünde fällt, wir fallen alle in Sünde. Aber wer das plant, wer damit spielt, wer damit so umgeht, denkt, ach, ist doch schick. Wer wirklich in Sünde fällt, der ist hier gar nicht gemeint. Und das Zweite, die Bedeutung gefärbte Kleider. Hier sehen wir, kann hier jemand erkennen, was hier drauf ist? Ein Chamäleon, genau. Gefärbte Kleider, das meint, sich der Welt anzupassen, den Grundton der Umgebung annehmen. Chamäleon-Christen fallen dann auch nämlich nicht mehr so auf. Sie hängen das Fähnchen immer schön in den Wind und gleichen sich innerlich und äußerlich der Welt an. Die haben auch ihre Kleider besudelt, gefärbt, verändert. Und dieser Zustand des Besudeltseins ist die Vorstufe des Todes. In Sardes hatten nur noch wenige einen gottesfürchtigen Wandel. Und von den wenigen heißt es, sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern. Der Herr Jesus sagt ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und deshalb fand ich dieses Bild sehr schön. Ein Kind in einem weißen Kleid. Die weißen Kleider der Erlösten sprechen von Heiligkeit und Reinheit, von Absonderung von den herrschenden Missständen. Als krasser Gegensatz dazu war die damalige Praxis in Sardes. Ich sagte von diesem Artemis-Tempel, von diesem Kybele-Tempel. Da fanden ganz grässliche, sexuelle, schamlose Kulte statt, anlässlich der Religion. Kybele-Priesterinnen in strahlend weißen Kleidern gaben sich der Tempelprostitution hin. Das waren nur äußerlich weiße Kleider, aber der Herr sagt, euch werde ich weiße Kleider geben, die ihr eure Kleider nicht besudelt habt. Von diesen Prozessionen in Sardes waren die Christen ausgeschlossen. Da durften sie natürlich nicht dran teilnehmen, wollten sie auch gar nicht dran teilnehmen. Sie haben sich auch selber davon ferngehalten. Aber es wird einmal ein Punkt kommen, wo sie weiße Kleider bekommen. Nicht zur Sünde, nicht um dann damit zu sündigen, wie die Tempelpriesterinnen in Sardes, sondern um rein zu leben und um dem Herrn zu gefallen. Und sie werden geehrt sein, die bei dem herrlichsten Empfang aller Zeiten, den der Herr den Seinen bereiten wird, sie werden geehrt werden, mit Christus selbst Gemeinschaft zu haben, denn sie sind es wert. Es kann keine höhere Anerkennung geben, als dass Christus von jemandem sagt, er sei das wert. Wenn wir uns gegenseitig Orden umhängen, ist es ja auch schön und nett, aber das hat ja keine große Bedeutung. Aber wenn Christus sagt von jemandem, er ist es wert, das hat Substanz, das gilt. Die Gleichnis von den anvertrauten Talenten und Funden, da sagt der Herr Jesus ja, was er von uns will. Er will Treue. Würdig sein gibt es einmal fürs Gericht würdig sein und einmal für die weißen Kleider. Beides finden wir in der Offenbarung. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Alle wahren Christen werden dabei sein. Das werden nicht nur zwei, drei sein. Das werden viele sein. Das ist jetzt hier natürlich kein christlicher Anlass, aber die weißen Kleider. Alle diejenigen, die treu geblieben sind, im Gegensatz zu den Scheinheiligen, die werden mit weißen Kleidern bekleidet werden. Eine offizielle Einkleidung finden wir zum Beispiel auch im Alten Testament im Propheten Sacharja, wo der Josua, der Priester Josua eingekleidet wird, der schmutzige Kleider hat und die dann ablegen darf und ihm dann ein weißes, vollkommenes Kleid gegeben wurde, ein reiner Kopfbund. und der Engel des Herrn stand daneben. Unter den Augen des Herrn werden die, die ihm treu sind, die höchste Ehre empfangen, weiße Kleider. Die Gewänder, die auf der Erde nicht besudelt wurden, werden gegen weiße Gewänder im Himmel eingetauscht werden, die nicht allein der Herrlichkeit angemessen sind, sondern auch den Charakter Christi widerspiegeln. Und solche weißen Gewänder sind einmal Christus vorbehalten, wir sehen das bei der Verklärung, dann von den Engeln im Grab wird das gesagt, die in strahlend weißen Kleidern waren, und eben auch für die Gemeinde, wenn sie dann bei der Hochzeit des Lammes ist, da wird das stattfinden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen. Das Buch des Lebens ist ein göttliches Verzeichnis und führt die Namen all derer, die Gott zum Heil erwählt hat. Da gibt es ganz viele Bibelstellen. Und das heißt, und ich werde sie nicht auslöschen. Das heißt, alle Menschen stehen erstmal drin. Alle Menschen stehen erstmal drin. Niemand ist von Gott vorgesehen für die Hölle. Aber wer sich dann besudelt, wird gestrichen. Wer nicht treu ist, wird gestrichen. Aber der Name, sonst könnte er nicht gestrichen werden, wenn er nicht schon drin stünde. Ne? Also setzt er voraus. Es stehen erstmal, wenn du geboren bist, steht dein Name im Buch des Lebens. Und dann möchte der Herr ihn stehen lassen, wenn dein Leben ihn nicht auslöscht. Es gibt nur eine Person, die unseren Namen aus dem Buch des Lebens auslöschen kann, und das ist der Herr Jesus selbst. Niemand sonst hat diese Vollmacht. Und nicht der Teufel entscheidet, wer einmal mit ihm zusammen in der Ewigkeit in seinem traurigen Reich der Finsternis sein wird, sondern das entscheidet der Herr Jesus. Ich habe diese Stelle am Anfang schon gesagt, in Lukas 12 steht's: Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Jesus Christus allein ist der absolute Herr über Leben und Tod. Und wenn er sagt, dass er die Namen der Treuen, der Überwinder, nicht aus dem Buch des Lebens auslöschen wird, dann können wir uns zu 100% darauf verlassen. Ganz im Gegensatz zu den Stadtbeamten in Sardes, die haben manchen Bürger einfach aus der Liste gestrichen, wenn er ihnen nicht mehr gepasst hat. Da gab es eine Bürgerliste und da war es üblich, Leute einfach auszustreichen. Und auch darauf nimmt dieses Sendschreiben Bezug. So handelt Gott gerade nicht. Er streicht niemanden willkürlich aus. Und das Verb für auslöschen bedeutet endgültig, nicht mehr zu verändern, endgültiges Entfernen. Und die seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Er wird unsere Namen bekennen. Es kommt der Tag, an dem er alle seine Getreuen namentlich vor dem Vater und vor den Engeln bezeugen wird. Die Heiligen bekannten seinen Namen auf der Erde und er wird ihren Namen im Himmel bekennen. Welch ein Lohn! Kannst du dir vorstellen, wie es sein wird, wenn alle Menschen, die jemals gelebt haben, und alle Engelwesen versammelt sind vor dem Thron Gottes zum endgültigen Gericht? Und wenn dann laut und vernehmlich dein Name aufgerufen wird und wenn der Satan anfängt, alle deine Sünden aufzuzählen, gnadenlos, wie wird dir dann zumute sein? Und wenn er zeigt, wie schlecht du eigentlich warst, das wird er tun. Und wenn dann der Herr Jesus aufsteht und sagt, das alles, genau das alles, was du hier aufgezählt hast, habe ich bezahlt. Das habe ich gemacht. Hast du noch mehr aufzuzählen? Ach, mehr nicht? Das ist alles erledigt. Kannst du dir vorstellen, wie du dich dann fühlen wirst? Und wenn dann der Gegentest gemacht wird, das Buch des Lebens wird aufgeschlagen und dein Name wird gesucht und dann wird gesagt, ja, er steht im Buch des Lebens. Können wir uns vorstellen, was wir dann empfinden werden? Ich glaube nicht, das ist unmöglich, das heute schon zu empfinden. Dann wirst du in grenzenloser Dankbarkeit und mit Liebe zum Herrn Jesus überwältigt werden. Du wirst erkennen, dass du selbst nichts dazu beigetragen hast, dass alles nur Geschenk von ihm ist. Alles nur Gnade, Gnade, Gnade. Kein frommes Verdienst, keine frommen Werke. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hesekiel muss es hören: Menschensohn, du wohnst inmitten dem widerspenstigen Haus, bei solchen, die Augen haben zu sehen und doch nicht sehen, die Ohren haben zu hören und doch nicht hören, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. So geht es auch den Christen in Sardes. Sie leben mitten in einer völlig christusfeindlichen Umgebung. Ihre Gemeinde hat sich teilweise überwiegend diesem Trend angepasst. Und einige wenige sind treu. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was an ihnen geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Die Sendschreiben wollen uns zur Wachsamkeit und zum Gehorsam aufrufen. Jeder ist aufgerufen, sich selbst zu fragen, ob er hören will, ob er bereit ist, sich in seinem Denken und in seinem Herzen immer wieder neu der Korrektur und der liebevollen Zurechtweisung durch den auferstandenen Herrn auszusetzen. Und wir sind gut beraten, rechtzeitig dem Herrn der Gemeinde zu befragen, worüber er sich freut, was er sich wünscht, was ihm gefällt, nicht was wir uns wünschen, nicht was wir wollen, nicht was unser heutiges Interesse gerade ist, was nächste Woche vielleicht ganz anders sein kann. Anders ausgedrückt, die Braut sollte nicht danach trachten, sich selbst im Spiegel zu gefallen, sondern die Braut sollte danach trachten, ihrem Bräutigam zu gefallen, dem Herrn, seinem Geschmack zu entsprechen. Und dazu hat er uns alles wissen lassen, was wir wissen müssen in seinem Wort, unter anderem in den Sendschreiben, unter anderem auch in dem einen Sendschreiben heute. Der Herr möge uns segnen. Amen.